Mein Opa mütterlicherseits, der war Krishna-Prediger. Und vielleicht kennen sogar die Älteren unter uns, der hieß Fabian und war in Nidda, bis er dann in Ruhestand ging. Und dann hat er noch in Münzenberg gelebt. Aber warum ich das jetzt erzähle, nicht nur, weil das hier eine Krishna-Gemeinde ist, sondern weil der hat sich, als ich, weiß nicht, 12, 13, 14 oder so war, hat er mal gesagt: Wolfgang, ich wünsche mir von dir zu Weihnachten kein Geschenk, sondern dass du Römer Kapitel 8 auswendig lernst. Und das habe ich dann gemacht. In dem Alter kann man ja noch gut auswendig lernen. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, weil da so viel drinsteckt, obwohl ich würde es jetzt nicht mehr auswendig hinkriegen, muss ich zugeben. Römer 8. Und heute soll es auch um Römer 8 gehen. Ein wunderbares Kapitel. Die Verse 1 bis 17, über die ich heute nicht predigen werde, sind voll von Ermutigungen an Menschen, die zu Jesus gehören, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Im Kapitel 7 hat Paulus ja geklagt, weil er manchmal merkte, dass die Sünde noch stark sein kann in ihm, aber dann sagt er, seid geistlich gesinnt, also richtet euch auf Gottes Geist aus. Wir müssen das ausschöpfen, was Gottes Geist uns gegeben hat. Und das ist Herrlichkeit. Wir sind frei, wir sind im Leben, wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden. Und wir haben sogar das Recht, mit Jesus mitzuerben. Das heißt einfach, alles, was Gott ist, das schenkt er auch uns. Erben hat nichts damit zu tun. Gott stirbt nicht, sodass wir aufs Erbe warten müssen. Aber alles, was ihm gehört, gehört uns. Das sind wunderbare Dinge und es ist auch immer wieder zwischendrin von Herrlichkeit die Rede und auch jetzt in den folgenden Versen. Aber dann ganz plötzlich kommt dieser Vers, Vers 17b, kurz davor ist noch von dem Erbe und von der Herrlichkeit die Rede und dann steht, wenn wir mit Christus leiden, werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Oder Luther übersetzt, glaube ich, Moment, wie übersetzt das hier? Da wir ja mit ihm leiden, also das wird so sein. Da zucken wir vielleicht erstmal zusammen. Herrlichkeit und Leiden, wie passt das zusammen? Das ist eine Spannung, in der jeder, der als Christ lebt, steht. Weil das werden wir beides erleben. Aber vielleicht haben wir was anderes erwartet. Manchmal erzählen wir vielleicht auch Leuten was anderes. Kommt zu Jesus. Ich erinnere mich manchmal so ganz alte Lieder. Da gab es mal ein Lied: Jesus, enttäusch dich nie. Jesus, enttäusch dich nie. Das stimmt ja nicht. Er enttäuscht uns manchmal. Da, wo wir Täuschungen haben, werden uns die Täuschungen genommen. Und das kann auch eine Täuschung über das Leben als Christ sein. Wenn wir die Täuschung hatten, dass alles immer nur glatt geht, dann werden wir enttäuscht werden. Und das macht Jesus ganz bewusst. Passt das zusammen, Herrlichkeit und Leiden? Ich habe dann gedacht, im Leben von Jesus selbst sehen wir, dass es zusammenpasst. Und es gibt ganz viele Stellen, alleine auch, dass er kam, um zu leiden für uns. Aber mir fiel dann ein, dass Jesus im Johannesevangelium mal an einer Stelle, wo er weiß, ich gehe jetzt zum Kreuz. Es war eine besondere Situation. Ausländer, Griechen hatten nach Jesus gefragt und Jesus merkte, jetzt fängt was Neues an. Aber jetzt ist es auch dran, dass ich zum Kreuz gehe. Und dann betet er: Vater, verherrliche deinen Namen. Und da weiß er, dieses Leiden und die Herrlichkeit Gottes, die gehören irgendwie zusammen. Gerade dadurch will Gott sich verherrlichen. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel, die wir manchmal gar nicht so in Erinnerung haben. Ich weiß, zweimal hat Gott vernehmlich gesprochen zu Jesus. Wer weiß wo? Bei der Taufe und? Bitte? Genau. Gut, dass die Bibelkundigen hier vorne sind, gleich sitzen. Bei der Taufe und bei der Verklärung auf dem Berg. Aber diese Stelle wissen wir manchmal nicht so. Da kommt auch eine Stimme und sagt: Ich habe ihn verherrlicht, also meinen Namen, und will ihn wieder verherrlichen. Also da sehen wir, bei Jesus gehören Leiden und Herrlichkeit irgendwie zusammen und weil wir Nachfolger Jesu sind, demnach auch bei uns. Aber ich möchte jetzt erstmal diesen Abschnitt noch vorlesen, angefangen von diesem Vers, der oben steht. Wenn wir mit ihm leiden, dann werden wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, steht auch wieder Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ängstliche Harren der Kreatur, also der ganzen Schöpfung, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Sie ist unterworfen doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, wieder Herrlichkeit. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, also auch wir Christen, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sowieso sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Gleichzeitig hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, also unterstützt uns in unserer Schwachheit. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Herr, ich bitte dich jetzt, dass du aus deinem wunderbaren Wort Dinge zu unserem Herzen sprichst, die bleiben und die Frucht bringen. Amen. Ich werde jetzt natürlich aus diesem so tiefen und langen Text nicht alles erklären können. Ich möchte nur in Bezug auf Leiden und Herrlichkeit ein paar Sachen rausgreifen. Zum einen das, was ich eben schon angesprochen habe, Leiden trotz Herrlichkeit, das sehen wir hier immer wieder. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen von einem Christen aus Sri Lanka, der dort verantwortliche Stellung in der Gemeinde Jesu hat, Ayit Fernando. Das Buch heißt auf Englisch A Call to Joy and Pain, ein Ruf zur Freude und zum Schmerzen. Das passt für uns, wie gesagt, oft nicht so zusammen. Aber er hat das sehr gut erklärt. Nicht nur in Bezug auf Christenverfolgung, die Geschwister in Sri Lanka auch erleben, aber auch auf Leiden im Dienst für Jesus, auf Leiden im Christsein überhaupt. Das können wir ja gar nicht immer so ganz auseinanderhalten. Der Paulus zählt mal im Korintherbrief seine ganzen Verfolgungsleiden auf und dann sagt er außerdem noch, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden, wer ist schwach und ich werde nicht schwach, wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht. Und der Paulus hat so ein Herz gehabt, der hat ständig gelitten unter den anderen Christen. Das war auch Leiden um Jesu Willen. Und dieser Ayit Fernando hat das so schön erklärt, wie das miteinander geht, die Freude an Jesus, aber gleichzeitig oder kurz hintereinander Leiden, nicht nur an den üblichen Leiden, die wir alle leiden als Teil der Schöpfung, sondern mehr noch, weil wir zu Jesus gehören. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, wie das bei Jesus möglich war, der ja unser Vorbild ist. Vielleicht erinnert ihr euch, Jesus hat Stellen gehabt, da steht, er frohlockte im Geist, er jubelte, als er sah, wie Gott Menschen, die arm und unwissend waren, plötzlich Dinge offenbart hat, die sie nicht alleine hätten wissen können. Sagt Vater, ich preise dich, dass du solches den Schlauen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Aber der gleiche Jesus hat tief gelitten, hat geweint. Kürzeste Vers in der Bibel, als er vor dem Grab von Lazarus, seinem Freund, stand, da steht einfach, und Jesus weinte. Ich glaube, Luther hat übersetzt, ihm gingen die Augen über, aber da steht eigentlich einfach, er weinte. Solch einem Herrn gehören wir, das geht zusammen bei Jesus. Ich würde sogar behaupten, Jesus war der am tiefsten glückliche Mensch, der hier auf der Erde war. Er hat die tiefsten Freuden Gottes in der Gemeinschaft mit dem Vater gehabt und trotzdem war er einer, der auch zutiefst und schlimmer als wir alle gelitten hat. Das gehört zusammen, das sehen wir in diesen Versen. Allerdings gilt auch, Leiden wird uns als Wehen geschildert. Das steht jetzt hier in Vers 22. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Interessanterweise gebraucht Jesus dieses Bild, auch wenn er von den Leiden der Endzeit spricht, Erdbeben, Katastrophen, von denen wir gerade sehr viel sehen. Und er sagt, das ist der Anfang der Wehen. Und neulich bin ich mal drauf gestoßen in Offenbarung, wo diese Frau gezeigt wird, die schwanger ist und als Symbol für das Volk Gottes, aus dem dann der Messias zur Welt kommt, aber sie hat schlimme Wehen, Schmerzen. Und dann kommt die Geburt Jesu. Ich sagte ja schon, wir haben nur eine Tochter, wir haben nur ein Kind, aber ich durfte bei der Geburt dabei sein. Da habe ich erlebt, wie meine Frau Wehen gehabt hat, wie schmerzhaft das war. Ich meine, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich war zumindest dabei. Und das ist nicht schön, das sind wirkliche Schmerzen. Und trotzdem wäre uns beiden jedenfalls nicht der Gedanke gekommen, oh, lassen wir es lieber. Erstens, die Chance gab es nicht. Und zweitens, das war ja die Vorstufe zu einer großen Freude. Da kam ja unsere Tochter auf die Welt. Deswegen sagt Gott uns, deine Leiden, die Leiden der Welt sind wie Wehen. Da müssen wir durch. Das tut ganz real weh, das ist nicht eingebildet oder so, aber danach kommt was Wunderbares. So wie Jesus, ich glaube im Hebräerbrief steht mal, er sah auf die Freude, deswegen hat er die Leiden erduldet. Er wusste, ich mache das ja nicht umsonst, ich rette dadurch Menschen, ich werde eine Gemeinde erwählen und erretten, mit denen ich in Ewigkeit zusammen sein werde. Und für diese Geburt hat Jesus die Leiden durchstanden. Leiden sind wie Wehen, wenn wir sie mit Jesus durchleben und wissen, was dann kommt. Ach ja, das hätte ich schon früher zeigen sollen. Und deswegen sagt Paulus schon ein paar Verse vorher, in Vers 18, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Da kommt das Baby, über das wir uns dann mehr freuen werden, dass die Schmerzen der Geburt irgendwann vergessen sein werden. Wenn ein Christ in China, der Probleme auf sich nimmt, der vielleicht Gefängnisstrafe auf sich nimmt, nicht wüsste, dass nach den Leiden Herrlichkeit folgt, warum sollte er das auf sich nehmen? Es gab Zeiten, ich bin schon lange Christ, aber dann gab es Zeiten, wo sehr betont wurde, wir dürfen nicht nur auf die Ewigkeit vertrösten, wir sollen in dieser Welt leben und das stimmt auch. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass das übertrieben worden ist. Wenn verfolgte Christen heute weltweit nicht wüssten, dass sie die Ewigkeit mit Jesus verbringen, warum sollen sie in Eritrea jahrelang in schrecklichen Bedingungen Gefängnis aushalten? Nicht, weil Jesus das Leben leichter macht, sondern weil Jesus die Herrlichkeit verspricht, die danach kommt. Und natürlich, wir haben Vorgeschmack der Herrlichkeit schon in der Gemeinschaft mit Jesus selbst. Paulus wägt ab, er sagt, denkt mal daran, das ist jetzt schlimm, ihr geht da durch, die ganze Schöpfung geht durch, ihr habt extra Leiden noch, ich kenne das selbst, Paulus hat das sehr gut gekannt, aber überlegt mal, vergleicht das mal mit dem, was euch versprochen ist. Natürlich müssen wir, um diesen Vergleich ziehen zu können, uns wirklich auch beschäftigen mit der Herrlichkeit. Lebst du im Wort Gottes, weißt du, was du in Jesus hast? Hast du diesen Vorgeschmack der Herrlichkeit in Jesus überhaupt schon erlebt? Wenn ein Mensch das noch gar nicht weiß, dass Jesus jetzt schon eine Herrlichkeit gibt, dann kann er sich auch die Herrlichkeit in Ewigkeit nicht vorstellen. Aber wenn wir nicht wüssten, dass es die Herrlichkeit in Ewigkeit geben würde und wie das ist, was da alles dazugehört, da können wir ruhig uns mal ausmalen, Gott hat uns einiges gesagt in der Bibel. Und dann, denke ich, fällt das Vergleichen leichter. Dann sagen wir mit Paulus, ja, ist nicht schön, was wir gerade erleben, aber es kommt Wunderbares. Leiden sind wie Wehen. Das zu wissen heißt natürlich nicht, dass wir das alles immer ganz cool ertragen können. Meine Frau hat, glaube ich, auch geschrien bei der Geburt und das ist manchmal auch gut. Aber, und das sagt Paulus uns auch, Leiden ist oft mit Seufzen verbunden. Interessanterweise in dem Abschnitt, den ich vorgelesen habe, ist dreimal von Seufzen die Rede. Jetzt muss ich auch nochmal fragen, wer gut aufgepasst hat, wer seufzt alles in diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe? Die Schöpfung, erstens. Zweitens.
Die Tiere.
Bitte?
Die Tiere.
Ja, das schließen wir mal bei der Schöpfung mit ein. Das ist damit inbegriffen, denke ich. Das sehen wir ja, der Angst der Tiere voreinander und vor uns und so. Wer seufzt noch? Ihr dürft auch in den Text gucken.
Der Heilige Geist,
aber dazwischen steht noch auch wir. Das sind drei. Die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Wehen und dann auch wir. Das heißt, wir Christen, wir sind dem nicht enthoben. Auch wir seufzen in uns selbst und schließlich der Heilige Geist. Die ganze Menschheit seufzt, das, wie gesagt, das erleben wir im Moment Erdbeben, Krieg, all das, was in der Bibel drinsteht und was natürlich schon immer gab, aber irgendwie hat man den Eindruck, da ist im Moment was ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Da wird geseufzt. Und dann sagt Paulus extra, Paulus, der Wunder Gottes erlebt hat, sagt, ja, aber auch wir seufzen. Wir leiden mit an dem, was alle leiden und wir haben noch zusätzliche Leiden. Propheten haben geseufzt in der Bibel. Manchmal denkt man sogar, wie konnten sie denn sowas sagen? Jeremia sagt, ach, wäre ich doch nicht geboren worden, hätte doch mein Vater nicht die Nachricht bekommen, dass dann Sohn geboren ist. Und denkt mal, was sagt er da gegenüber Gott? Aber er sagt es zu Gott. Und Gott hält das aus. Selbst unsere Beschwerden. Und es ist gut, wenn wir auch seufzen können, wenn wir uns nicht verstellen müssen, wenn wir leiden. Aber dann, ach, das habe ich jetzt, das war das Erste. Dann aber lesen wir auch, dass der Heilige Geist mitseufzt. Was heißt das? Ich habe es früher mal so verstanden, wenn ich nicht mehr beten kann, und das kommt manchmal vor, dass dann plötzlich Gott durch den Heiligen Geist mir eine neue Freude zum Beten gibt, das kommt auch vor. Aber ich habe dann mal eine Predigt gehört, wo jemand sagt, das müssen wir nicht fühlen, aber wir sollen beten. Bete einfach auch, wenn du denkst, das dringt jetzt gar nicht durch oder so. Bete einfach im Vertrauen, dass der Heilige Geist das sozusagen übersetzt vor Gott, dass es ankommt. Und neulich hatten wir in unserem Hauskreis in Wetzlar auch ein Thema, wo es um Gebet ging. Und da sagte jemand, ich habe auch den Eindruck, wir sollen ja eigentlich beten ohne Unterlass. Das heißt, im Gebetshaltung sein, wir können nicht 24 Stunden immer sprechen, ne, das ist klar. Und diese Schwester sagte dann, ja, und ich habe den Eindruck, dann, wenn ich nicht mehr kann oder die Lücken, die füllt der Heilige Geist dann sozusagen. Fand ich auch einen guten Gedanken. Aber wichtig ist, in diesem Chor der Seufzenden, Gott seufzt mit, der Heilige Geist ist ja Gott selbst. Er seufzt mit, er steht nicht so cool daneben, irgendwie sagt, ja, wird schon alles gut werden. Gott seufzt mit den Verfolgten, die in Gefängnissen sind, die in Angst leben müssen, die ihre Heimat verlassen müssen. Gott seufzt mit durch den Heiligen Geist auch bei deinen konkreten Leiden, in denen du gerade stehst. Der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Das müssen wir nicht verstehen, aber der macht schon richtig. Damit kommen wir zu dem oft zitierten und eventuell nicht immer ganz verstandenen Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das hat schon unzählige Christen getröstet, dass sie in schwierigen Situationen oder in Dingen, die ganz anders liefen als erwartet, die Gewissheit haben, Gott macht das schon richtig. Nun seid ihr ja auch schon, manche von euch jedenfalls schon lange Christen. Manchmal haut das so hin, das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel, aber so ähnliche Sachen erlebt man. Zug verpasst, sich furchtbar geärgert, nachher entgleist der Zug und man preist Gott, dass man nicht in dem Zug drin saß. Ne? Sagt man, das hat mir zum Guten gedient. Aber so läuft das nicht immer. Manchmal sehen wir es gar nicht. Und manchmal wissen wir auch nicht, was das wirklich Gute für uns ist. Deswegen möchte ich zum Letzten noch sagen, Leiden hat mit Umgestaltung zu tun. Und da müssen wir auf den nächsten Vers gucken, wo eigentlich der Vers 28 erklärt wird. Da wird gesagt über die Christen, die er ausersehen hat, die hat er vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Und wenn man dann Vers 30 noch weiter liest, den habe ich hier gar nicht dazugefügt, dann ist zum Schluss, dass wir verherrlicht werden. Also was wir als gut empfinden, ist nicht immer das, was Gott als gut empfindet. Wir möchten, dass alles uns zum Guten dient, dass wir wieder zufrieden und locker sind und so. Aber Gott sagt, das, was wirklich gut ist, dass ich dich, Jesus, ähnlicher machen will. Und dadurch wirst du letztlich Herrlichkeit erleben. Und das kann durch schwierige Situationen gehen, wenn es schon für Jesus durch Schwierigkeiten ging, um Erlösung zu erreichen, wird es auch Jesus ähnlicher werden, immer irgendwie mit Leiden und mit Schwierigkeiten verbunden sein. Nicht nur, aber das gehört ganz wesentlich dazu. Das ist Gottes, das Beste, was Gott für uns will. Umgeformt werden, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist das Modell für echtes Menschsein, für jetzt und dann für alle Ewigkeit. Also Verfolgung und Leiden, das geht im Leben der Christen neben aller Herrlichkeit mit dazu. Vergessen wir nicht, dass Leiden wie Wehen sind, die wir deswegen mit der Kraft Gottes besser aushalten können, weil wir wissen, es führt zu etwas Gutem. Wir dürfen dann auch seufzen in dem Wissen, der Heilige Geist vertritt uns, er seufzt mit. Aber wir sollten beten. Also nicht sagen, der Heilige Geist macht das schon. Er vertritt uns in unseren unvollkommenen Gebeten. Und wir wissen, das Ziel ist, Jesus Christus ähnlicher zu sein. Ich möchte zum Schluss noch die folgenden Verse lesen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Vater, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für den Reichtum in Jesus und das Ziel, wie du uns umformen willst. Gib uns diesen Vorgeschmack deiner Herrlichkeit, um dann auch auf die größere Herrlichkeit warten zu können. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.